Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Forderung von US-Präsident Trump, in Syrien gefangene deutsche IS-Kämpfer zurückzuholen und vor Gericht zu stellen, stößt in der Bundesregierung auf Skepsis. Außenminister Maas sagte, solche Extremisten durften nur dann nach Deutschland kommen, wenn sie hierzulande unmittelbar in Gewahrsam genommen werden können. Hier sieht die Bundesregierung in einigen Fällen allerdings juristische Probleme. Grüne und Linkspartei sehen die Bundesregierung dennoch in der Verantwortung.
Donald Trumps Twitter-Aufforderung an Europa, IS-Kämpfer, die aus England, Frankreich und Deutschland in den Krieg gezogen sind, zurückzunehmen, wird in Berlin von allen Parteien diskutiert.
Die Amerikaner haben relativ viele IS-Gefangene gemacht und haben festgestellt, da sind sehr viele Europäerinnen und Europäer dabei, Belgier, Franzosen, Spanier, Deutsche, und haben jetzt gesagt, ihr müsst eure Staatsangehörigen zurücknehmen, damit die abgeurteilt werden können. Wir müssen sie sonst freilassen. Ein zweites Guantanamo jedenfalls will Trump nicht.
In Berlin gibt es mittlerweile einen breiten Konsens, dass deutsche Staatsbürger ein Recht auf Wiedereinreise haben.
Es muss vor Ort, und zwar außerhalb von Deutschland, die Überprüfung stattfinden, ob es Deutsche sind. Wenn es Deutsche sind, dann wird es wohl so sein, dass wir uns darum kümmern sollten. Wenn es keine Deutschen sind, dann haben wir damit nichts zu tun.
Eine Überprüfung vor Ort, da ist der Bundesaußenminister skeptisch.
Allerdings haben wir im Moment wenig Möglichkeiten, in Syrien zu überprüfen, ob tatsächlich deutsche Staatsangehörige betroffen sind. Wenn das der Fall wäre, gilt es zu prüfen, inwieweit sie in Kampfhandlungen des IS verwickelt gewesen sind.
IS-Rückkehrer strafrechtlich in Deutschland zu verfolgen, so der Rechtsexperte der ARD, sei nichts Neues.
Der Knackpunkt ist, hat oder bekommt man gerichtsfeste Beweise für das, was sie in Syrien getan haben? Wenn ja, dann kann man sie gleich nach der Landung in Untersuchungshaft nehmen. Wenn nein, dann müsste man sie hier erstmal freilassen. Die Vorbereitung ist also ganz zentral. Dass man IS-Kämpfer am Ende hier vor Gericht stellt, das wäre nichts Neues. Da gibt es schon jetzt viele Prozesse, die Justiz allerdings sehr stark belasten.
Nicht nur die Justiz würde durch Dutzende IS-Rückkehrer vor Probleme gestellt, auch der Verfassungsschutz hat bereits jetzt zu wenig Personal, um alle in Deutschland befindlichen Gefährder rund um die Uhr zu überwachen. Auch das einer der Gründe, warum die Bundesregierung bislang nur sehr zögerlich diese Staatsbürger zurückholt.
Nach Erkenntnissen der Bundesregierung befindet sich derzeit eine mittlere zweistellige Zahl von Deutschen, die für die IS-Terrormiliz gekämpft haben, in Gewahrsam syrischer Kurden. Das sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Militärisch steht die Terrormiliz IS in Syrien kurz vor der Niederlage. Besonders umkämpft ist die letzte IS-Hochburg Bachus an der syrisch-irakischen Grenze.
Nach 4 Jahren Odyssee durch Syrien gestrandet in einem Flüchtlingslager. 2015 reiste Leonora M. aus Erfurt über die Türkei ein. Heute bereut die 19-Jährige das. Sie habe nach dem Islam leben, heiraten, Kinder haben wollen. Ihr Mann Martin M. sitzt in Haft, soll führender IS-Kader gewesen sein. Vor einer Woche floh sie aus der letzten IS-Hochburg.
War richtig Horror. Dass die Stadt hieß Barus und dort bin ich fast verhungert. Und das dann endlich hat mein Mann gesagt, ich lass dich raus mit den Kindern, weil er wusste, es geht nicht weiter, wir werden sterben, so oder so. Es gab keine Häuser mehr frei, wir haben in so einem Raum gelebt mit einer anderen Familie zusammen und alle sind schreckliche Krankheiten, es gibt keine Medizin.
Das Al-Hul-Camp, ein Sammelbecken von etwa 10.000 Zivilisten, die vor den Kämpfen um Bachus flohen. Die meisten Frauen und Kinder, viele Ausländer, angeblich auch hunderte IS-Anhänger. 15 deutsche Familien sollen unter ihnen sein. Das kurdisch-arabische SDF-Bündnis möchte sie so bald als möglich abschieben. Die lokalen Gerichte seien hoffnungslos überfordert. Die Anwesenheit von tausenden Kämpfern mit ihren Familien ist ein großes Problem für die Autonomiebehörden im Nordosten Syriens. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, sie vor Gericht zu stellen, wenn sie Verbrechen gegen Syrer oder Iraker verübt haben. Die Gefechte um den letzten Quadratkilometer der IS-Bastion waren zuletzt abgeflaut, um Zivilisten zu schonen. Hunderte sollen in Bachus noch eingeschlossen sein. Ein Sieg der SDF-Kräfte aber ist zum Greifen nahe und würde das Ende des selbsterklärten Kalifats besiegeln.
Der Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden wird dem Staat nur in wenigen Fällen zurückgezahlt. Nach Angaben des Familienministeriums wurden im vergangenen Jahr mehr als 2 Milliarden Euro ausgegeben, aber nur gut 270 Millionen wieder eingetrieben. Alleinerziehende Mütter oder Väter erhalten die Hilfe, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Derzeit werden insgesamt etwa 780.000 Kinder und Jugendliche unterstützt.
Alleinerziehende haben hierzulande das höchste Armutsrisiko, auch weil der Partner oft nicht zahlt. 2,1 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss überwies der Staat allein im vergangenen Jahr. Geld, das er sich gern zurückholen möchte, doch das klappt immer seltener. 2016 konnten 23% der Gelder wieder eingetrieben werden. 2017 waren es nur noch 19%. 2018 sank die sogenannte Rückgriffsquote gar auf 13%. Dabei gibt es regional deutliche Unterschiede. Am höchsten ist die Quote in Bayern, am niedrigsten in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg mit vielen einkommensschwachen Familien.
Bei den Zahlungsunfähigen werden wir keine Steigerung der Rückgriffsquote haben, aber wir müssen uns fokussieren auf die Zahlungsunwilligen. Und das heißt, diese Zahl ist erstmal zu ermitteln. Deshalb sind wir jetzt im Fokus, mit den Ländern gemeinsam auch zu schauen, wo sind eigentlich die Stellen, an denen wir Rückgriff machen können.
Seit einer Gesetzesänderung 2017 haben Kinder bis zum 18. Geburtstag Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Vorher galt dies nur bis zum Alter von 12 und zeitlich befristet. Parallel zu dieser Ausweitung versprach das Ministerium Maßnahmen für mehr Rückzahlungen. Passiert aber sei wenig, kritisieren die Grünen.
Es braucht vor allen Dingen eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern, den Gerichten und aber auch den Finanzbehörden, weil viele, insbesondere Väter, ihre Finanzmoral verschleiern, eben nicht zahlen wollen. Und wenn man da ran will, dann reichen nicht nur gute Worte.
Die Bundesfamilienministerin verspricht heute, Zitat, kreative Lösungen.
Einer betreut, einer zahlt. Diese jahrzehntelange deutsche Praxis stößt an ihre Grenzen. Denn bei jedem dritten Trennungskind zahlt mittlerweile der Staat. Und immer mehr Eltern wollen sich Unterhaltskosten flexibel teilen, weil sie beide betreuen und die Kinder pendeln. In solchen Fällen fehlen aber häufig noch rechtliche Rahmenbedingungen.
Wegen verspäteter Züge fordern immer mehr Fahrgäste Entschädigungszahlungen von der Bahn. Den Konzern kostete das im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Euro. 2017 betrug die Entschädigungssumme noch knapp 35 Millionen. Grund für den Anstieg sind vor allem Verspätungen im Fernverkehr.
Verspätungen von mehr als einer Stunde kommen die Deutsche Bahn teuer zu stehen. Denn jeder vierte Fernzug kam 2018 zu spät. Die Deutsche Bahn erklärt das mit dem Wetter und anderen externen Einflüssen. Auch der Warnstreik im Dezember war Ursache für massive Verspätungen und Ausfälle, die zahlreiche Entschädigungszahlungen nach sich zog, so die Bahn. Bei mehr als einer Stunde Verspätung bekommt der Fahrgast ein Viertel des Ticketpreises zurück. Ab 2 Stunden Verspätung ist es die Hälfte. Und immer mehr Kunden verlangen Entschädigung. 2017 waren es noch 1,8 Millionen Reisende, die Geld zurückbekamen. Insgesamt 34,6 Millionen Euro. 2018 forderten schon 2,7 Millionen Fahrgäste eine Entschädigung. Insgesamt kostete die Bahn das 53,6 Millionen Euro.
Das ist sehr viel, vor allem weil noch weiteres Geld dahinter steckt. Der bürokratische Aufwand muss geleistet werden und auch die Personale, die in verspäteten Zügen fahren, müssen bezahlt werden. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Und es könnte womöglich noch mehr Fahrgäste geben, die ihre Ansprüche geltend machen, wenn die Formulare nicht immer noch analog über Papier und Post, sondern digital bearbeitet würden.
Das ist für Verbraucher unverständlich aufwendig und dauert auch viel zu lange. Das ist nicht, was man in einer digitalen Welt erwartet.
Für den einzelnen Fahrgast ging es im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20 Euro Erstattung. Und das summiert sich für die Deutsche Bahn.
Vor dem Dresdner Landgericht hat heute ein Prozess gegen die frühere AfD-Vorsitzende Petri wegen Meineids begonnen. Ihr werden falsche Aussagen vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages im Jahr 2015 vorgeworfen. Dabei ging es um Darlehen von AfD-Kandidaten zur Finanzierung des Wahlkampfes. Petris Anwalt bezweifelte heute, dass die Aussage unter Eid vor dem Ausschuss überhaupt zulässig war und forderte das Ende des Strafverfahrens. Zuvor hatte Petri bereits eine absichtliche Falschaussage bestritten. In Kiew ist heute der Massenproteste auf dem Maidan vor 5 Jahren gedacht worden. Bei den proeuropäischen Protesten gegen die ukrainische Regierung starben damals mehr als 100 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Nachdem ein Abkommen zur engeren Bindung der Ukraine an die EU am prorussischen Präsidenten Janukowitsch gescheitert war, gingen Ende 2013 zunächst Studenten auf die Straße. Später schlossen sich mehr und mehr Menschen den Protesten an, bis in den Tagen ab dem 18. Februar 2014 die Situation auf dem Maidan und die Gewalt eskalierte. Unter diesem Druck floh Janukowitsch schließlich über den Osten der Ukraine nach Russland.
Weiße Engel für die Opfer des Maidan. Unsere Helden, sagen sie hier. Vor 5 Jahren sind hier mehr als 100 Menschen gestorben, mitten im Zentrum von Kiew, viele von ihnen erschossen von Scharfschützen. Die himmlische Hundertschaft nennen sie die Toten. Unzählige kleine Gedenkstätten, viele selbst gemacht, erinnern bis heute an sie. Ich habe keine Verwandten unter den Opfern, aber für eine Ukrainerin, die ihr Land liebt, hat es eine große Bedeutung, dass diese Leute ihr Leben gegeben haben für uns. Für unser Land, das endlich seinen eigenen Weg gehen will. Schwer, das auszusprechen, aber natürlich war es das wert, auch wenn der Preis viel zu hoch war, wenn wir längst nicht alles erreicht haben. Ende 2013 waren die Ukrainer auf die Straße gegangen, gegen den prorussischen Präsidenten Janukowitsch, für eine Öffnung nach Europa. Nach Wochen des Protestes schickte die Regierung Spezialeinheiten, die Lage eskalierte. Bis heute ist der genaue Hergang der Ereignisse nicht aufgeklärt. Schweigemarsch durch Kiew. Der Maidan hat die alte Regierung aus dem Amt gejagt. Aber er bleibt eine offene Wunde, die noch lange nicht heilen wird. 5 Jahre später ist die Korruption noch immer ein Problem. Viele Reformen stecken fest. Aber in Sachen Demokratie hat die Ukraine einen großen Schritt nach vorne gemacht. 6 Wochen vor der Präsidentschaftswahl liegen 3 Kandidaten beinahe gleich auf. Es ist völlig offen, wer gewinnen wird. In den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion ist so etwas keine Selbstverständlichkeit.
Die Erinnerung an den Nationalsozialismus lebendig halten, auch wenn Zeitzeugen nicht mehr leben. Das ist das Ziel einer neuen App für Handys und Tablet-Computer. Der WDR hat für die App mit Frauen aus Köln, London und St. Petersburg gesprochen, die ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg auch für Jugendliche erfahrbar machen. Heute wurde die App in Köln vorgestellt.
Mit einer App die Zeitzeugen ins eigene Wohnzimmer holen. Emma Baraschkova erzählt im Studio von der Belagerung Leningrads. Ihre Erfahrung erlebt der Nutzer aus nächster Nähe.
Wir bekamen Brot auf Karten. Aber ich durfte nie alleine Brot holen, weil Brot oder Karten weggenommen werden konnten. Ich ging immer mit Mama.
Noch leben einige Zeitzeugen. Ihre Geschichten sollen für künftige Generationen erhalten werden. Vor allem Schüler können davon profitieren. Über die WDR-App können die Zeitzeugen im Klassenzimmer erscheinen. Wie ein Hologramm werden sie an den Ort projiziert, den man anwählt. Dazu gibt es virtuelle Effekte.
Der ganze Funkenflug, wie wenn heute Schneeflocken fallen, das waren damals Funken.
Augmented Reality, erweiterte Realität, heißt die Kombination von 3D-Visualisierung, Effekten und Textinformation. Damit soll Geschichte auch für junge Menschen erlebbar werden. Das forderte auch heute der Bundespräsident in Bremen.
Dass Erinnerung eben nicht zum Ritual erstarren darf, sondern dass wir immer wieder neue Ansätze, neue Ideen brauchen, um insbesondere junge Generationen für die Vergangenheit, nicht wegen der Vergangenheit, zu interessieren, sondern vor allen Dingen mit ihnen darüber zu diskutieren, was bedeutet diese Vergangenheit für die eigene Zukunft.
In Köln konnten Jugendliche die App heute ausprobieren.
Das wirkt richtig stark auf einen ein. Also das ist eine richtig bedrückende Stimmung irgendwie und auch mit diesen ganzen Effekten.
3 Zeitzeugenberichte gibt es in der App bisher, aber das soll nur der Anfang sein. Derzeit werden Videos über das Leben von Anne Frank produziert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 19. Februar.
Der schwache Ausläufer eines Skandinavientiefs überquert uns mit ein wenig Regen. Dahinter folgt etwas kühlere Luft. Die Nacht beginnt vielerorts klar, örtlich bildet sich Nebel. Später breitet sich von der Nordsee ein Wolkenband aus, das im Nordwesten und Westen etwas Regen bringt. Dieses schwache Regenband verlagert sich morgen nach Südosten, wo es aber erst gegen Abend ankommt. Dahinter teils Sonne, teils Wolken und im Norden stellenweise Schauer. Heute Nacht 7 Grad im Emsland bis minus 9 Grad an den Alpen. Morgen Werte von 7 Grad in Nordfriesland bis 14 Grad in Südbaden. Am Mittwoch mehr Wolken als Sonne und im Norden gebietsweise etwas Regen, im Südwesten recht freundlich. In den folgenden Tagen im Westen und Südwesten eher Sonnenschein als Richtung Osten. Dabei bleibt es für Februar sehr mild.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.25 Uhr mit diesen Tagesthemen. Heimkehr der Terroristen, Deutschland und das IS-Problem und Wohnen als Menschenrecht. Bezahlbare Mieten in Großstädten sind möglich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.